Ja, herzlich willkommen zu Pfingsten Teil 2. Es geht um den Heiligen Geist. Wir hatten im ersten Teil, wer er ist. Und jetzt im zweiten Teil, was er tut oder wie er wirkt. Und diese Reihenfolge ist entscheidend. Weil wenn es göttlich ist und wenn es richtig ist, dann kommt das Tun immer aus dem Sein. Also weil Gott Liebe ist, deshalb liebt er. Und erstmal muss klar sein, wer jemand ist, und daraus ergibt sich dann sein Tun. Unser Problem ist, dass wir das oft umgekehrt sehen oder praktizieren, zum Beispiel nach dem Motto, leiste was, dann bist du was. Also ich tue etwas, möglichst viel, und definiere mich dann über meinen Tun, wer ich bin, wie viel ich wert bin. Machen wir auch als Christen so. Wir tun etwas, damit Gott uns annimmt oder irgend sowas. Das ist riesengroßer Quatsch. Es geht umgekehrt. Unser Tun sollte aus unserem Sein fließen. Als Jesus getauft war, da hatte er noch keine einzige Predigt gehalten, kein einziges Wunder getan, nichts, nur Bretter gehobelt und Häuser gebaut und sowas. Und er steigt aus dem Wasser. Und Gott sagt ihm, du bist mein geliebter Sohn, nicht lieber Sohn, wie es unsere Bibeln sagen. Wo lieber steht, steht meistens geliebter, ist was anderes. Du bist mein geliebter Sohn, du gefällst mir. An dir habe ich wohlgefallen. Er hatte noch nichts gesagt, nichts gemacht. Aber er war Gottes geliebter Sohn, der Gott gefiel. Und aus diesem Sein heraus hat er dann von Gott geredet und Wunder getan und was auch immer. Aber zunächst kam das Sein. Also wir werden nicht vor Gott gerecht, indem wir versuchen, alles richtig zu machen und die Gebote zu halten, sondern weil Gott uns gerecht gemacht hat und wir Gerechte vor Gott sind, deshalb geht es gar nicht anders, als dass wir dann auch Gerechtes tun. Und vergesst es, irgendwas zu machen, damit Gott euch endlich annimmt und zufrieden ist. Es ist Quatsch. Dann kommst du nie zum Ziel. Sondern empfange endlich, du darfst empfangen, dass Gott dich liebt und angenommen hat. Und wenn du das aufgenommen hast, ich bin bei Gott angenommen und geliebt, dann fließt ein Handeln draus, dass du das weitergibst, dass du von der Liebe und Annahme weitergibst. Geht gar nicht anders. Also, es ist ganz wichtig, dass unser Tun aus unserem Sein kommt. Erstmal hat Gott uns etwas gemacht. Gott hat uns geschaffen, sagt die Bibel. Wir sind Gottes Gedicht, sagt der Epheserbrief. Poema, Poetik kommt daher. Poesie. Christus neu geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, dass wir darin leben sollen, dass wir sie ausführen. Aber zunächst mal sind wir diese Geschöpfe Gottes. Gott hat uns etwas gemacht und weil wir so etwas geworden sind, deshalb tun wir etwas. Es ist völlig anders, als die meisten ihr Christsein leben. Und da wird nichts Gescheites draus. Wird man weder glücklich noch andere, dann erreicht Gott auch nicht. Sondern unser Tun sollte aus unserem Sein kommen. Und das Wichtige ist erstmal, dass wir unser Sein von Gott empfangen. So wie Jesus es gehört hat, du bist mein geliebter Sohn. Du gefällst mir. Hat noch nichts gesagt und gemacht. Aber das war sein Start. Und auch bei Gottes Geist ist es erstmal wichtig, wer er ist. Deswegen war das das erste Thema. Und daraus fließt dann, wie er wirkt, was er tut. Und da möchte ich gerne nochmal daran erinnern, dass das Wort Geist auch Wind bedeutet. Pneuma, Ruach auch. Und es gehört zum Wesen des Windes, dass du den nicht in Schubladen einsortieren kannst. Und übrigens auch nicht konservieren. Und deshalb ist es schwierig, auch den Geist Gottes, ich sage mal, zu systematisieren. Das geht eigentlich nicht. Wir Deutschen lieben das. Wir machen so christliche Lehren. Gott ist erstens, zweitens, drittens. Jesus ist erstens, zweitens, drittens. Heiliger Geist ist so und so und so. Dann haben wir das festgelegt und das muss in unser Schema passen. Bei den Juden ist so etwas verboten. Die kennen keine Dogmatik. Dogmatik ist der Deutschen liebstes Kind, das ist griechisches Denken, eher Juden, hebräisch Denken, die beschreiben Verschiedenes und stellen das nebeneinander und lassen das stehen und machen Schriftauslegungen, aber die Dogmatik geht dort gar nicht. Also wir bekommen das nicht in den Griff, wir bekommen auch Gottes Geist nicht in den Griff, weder mit unserem Denken noch sonst wie, und müssen wir auch gar nicht. Aber es kommt nämlich nicht darauf an, vielleicht ist das jetzt der wichtigste Satz, es kommt nicht darauf an, dass wir über den Geist verfügen, sondern dass er über uns verfügt. Es ist gar nicht so wichtig, dass wir betonen, wir haben den Heiligen Geist. Viel wichtiger wäre, dass der Heilige Geist uns hat. Versteht ihr den Unterschied? Dass er uns hat. Es geht gar nicht darum, dass wir ihn irgendwie kontrollieren. Geht eh nicht. Wir können höchstens dämpfen und wegschicken. Aber wichtig wäre, dass er uns kontrolliert. Und leitet und führt und erfüllt. Das zur Vorrede. Es kann trotzdem hilfreich sein, mal bestimmte Linien aufzuzeigen, wie Gottes Geist wirkt, einfach um es zu verstehen oder auch um es zu erwarten. Ich sehe oft nur, was ich erwarte. Also was ich gar nicht auf dem Schirm habe, nehme ich auch nicht wahr, wenn es geschieht. Ja? Und von da könnte es sein, dass heute uns für manches Wirken des Geistes die Augen aufgehen, was wir noch gar nicht so wahrgenommen haben, und dann merken wir plötzlich auch, wie er da ist und was er tut. Am Ende lässt sich das nicht so trennen, wie ich das mache, aber ich muss es machen, weil ich nicht alles gleichzeitig sagen kann. Er ist trotzdem nicht verpflichtet, sich an unsere Vorstellungen oder Theologie zu halten. Ja, er darf das anders machen, und das behalten wir bitte im Hinterkopf, wenn ich jetzt doch so etwas sage und ihr findet diese Sachen auch so ein bisschen hier hinten auf der Tabelle, der ersten. Jesus sagt mal, wenn Gottes Geist gekommen ist, der Geist der Wahrheit, dann wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, der Geist Gottes stellt ins Licht Gottes, und da beginne ich zu sehen, wer ich bin, auch wer Gott ist, beides. Aber da wird unter Umständen ein gewisser Kontrast sichtbar, dass Gott anders ist als ich. Und das ist da, was zu klären ist. Und wenn ich in Gottes Licht komme, durch den Geist Gottes, dann erkenne ich auch das, was mich von Gott trennt, wo ich schuldig geworden bin, wo ich Mangel habe, wo ich Gott nicht entspreche. Und ich werde gleichzeitig erkennen, dass Jesus gekommen ist, um diesen Schaden zu beheben. Also nichts mit Selbstverurteilung oder Selbstverdammnis zu tun oder so ich kann nichts und bin nichts und taug nichts und so weiter, diese Melodie, das kennt ihr vielleicht, das ist dann Depression, das ist aber nicht Wirken des Geistes. Er macht mir meine Defizite klar, aber immer mit Hoffnung und immer mit Blick auf Jesus, der das lösen will und der das bereinigen will. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Man könnte also dieses Wirken, wenn wir jetzt kirchliche Feste dazu nehmen wollen, des Geistes mit Karfreitag vergleichen. Jesus starb am Kreuz für mich und er musste das tun. Und wenn mir aufgeht, Jesus starb für mich am Kreuz und ich habe das nötig, ich persönlich, dann ist das immer schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Dann ist Gottes Geist dabei, in meinem Herzen zu wirken. Um mir zu zeigen, wer Jesus ist und was er getan hat und wie ich das brauche und wer ich bin. Also, jemand erkennt, Jesus starb für mich und ich habe das nötig. Dann wirkt Gottes Geist an einem Menschen. Und ich erkenne dann auch, vom Kreuz her ist erstmal der Mangel, ich habe ein Minus vor Gott. Das kann ich nicht korrigieren, aber es kann von oben durchgestrichen werden, also durch das Kreuz, und wird ein Plus drauf. Dahin möchte es kommen. Gott will diesen Mangel ausfüllen. Und meine Reaktion darauf wäre dann wahrscheinlich, dass ich Sünde bekenne und umkehre. Und sage, Gott, übernimm du mein Leben. Ich will jetzt mit dir leben. Und ich kann mit dir leben, weil Jesus für mich gestorben ist und alles bezahlt hat. Und ich lasse mir das jetzt schenken. Und ich nehme das an. Das heißt, auch ohne den Heiligen Geist kann sich niemand bekehren. Das geht gar nicht. Wenn du es nur auf Druck hin machst, dann ist wahrscheinlich, kommt nicht viel Gutes raus. Ohne den Heiligen Geist kann gar niemand zum Glauben kommen. Wir erleben das eher als eine Willensentscheidung. Ich habe mich bekehrt, ich habe gebeicht, ich bin drin gegangen. Das ist auch nötig, wir müssen reagieren. Aber wir hätten diese Willensentscheidung gar nicht treffen können, wenn Gottes Geist nicht uns diesen Raum eröffnet hätte und er uns diesen Raum der Umkehr überhaupt reingebracht hätte. Es ist also überhaupt kein Grund, sich irgendetwas drauf einzubilden, wenn man mal sein Leben Jesus gegeben hat oder sich bekehrt hat oder wie man das nennen will, sondern wir haben allen Grund, Gott zu danken, dass wir das durften, weil es ein Geschenk Gottes ist, weil es ein Werk seiner Gnade ist. Das ist sozusagen die erste Wirkung des Heiligen Geistes. Er wirkt an Menschen. Und das habt ihr hier hinten auch so dargestellt. Christus für mich. Meine Antwort ist, ich denke um, ich bekehre mich, der Heilige Geist wirkt an mir. Nachdem ich vorher erkannt habe, ich brauche ihn oder ich habe Lebensdurst. Mir fehlt das Leben, das Gott mir zugedacht hat. So, wenn jemand darauf eingeht, ich kann mich dem auch verschließen. Ich kann den Geist Gottes immer dämpfen, ich kann ihn zurückweisen, kann sagen, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun oder ich lehne das ab oder schiebe es wieder weg. Diese Verantwortung habe ich, ob ich darauf eingehe oder nicht, immer bei Gott. In der Regel vergewaltigt er uns nicht oder überwältigt uns nicht, sondern klopft und wartet, ob wir aufmachen. Wenn ich diesen Schritt tue, wenn ich zu Gott umkehre, wenn ich das mal festmache, Jesus, du sollst mein Herr sein, bitte komm in mein Leben. Oder wenn jemand Jesus aufnimmt, wie wir manchmal sagen, dann erfüllt Jesus diese Bitte sehr gern und er kommt in unser Herz oder in unseren Geist durch den Heiligen Geist. Und er nimmt durch den Geist in uns Wohnung. Und damit empfangen wir ein neues Leben. Die Bibel kann auch sagen, wir werden von Neuem geboren oder wiedergeboren. Unsere Seite der Medaille ist eher die Bekehrung. Ja, wir tun das und die Antwort Gottes ist, wir werden wiedergeboren. Es hängt zusammen. Und damit beginnt etwas ganz Neues. Wir werden wie neu geschaffen oder eine Neuschöpfung. Petrus schreibt mal, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns entsprechend seinem großen Erbarmen wiedergeboren oder neu gezeugt, geboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Dieses neue Leben hat was mit Ostern zu tun, dass in uns ein neues Leben aufersteht, dass wir Leben plus kriegen, also dass dieser Durst gestillt wird, dass Christus in uns Wohnung genommen hat. Und das finden wir, wenn ihr Johannes 20 mal aufschlagt, jetzt oder später, da kommt der auferstandene Jesus zu den Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte oder blies er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, ohne Artikel, empfangt etwas vom Heiligen Geist. Das ist eine Parallele, wenn ihr die Bibel mal ganz vorne aufschlagt, in 1. Mose 2, wie Gott den Menschen schafft. Dort hat er die wunderschöne Erdform des Menschen, alles dran und wunderbar, aber ziemlich tot. Und dann bläst Gott diesen Menschen an, haucht ihm seinen Atem ein und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dann haben wir drei Dimensionen, hier ist die Erde, dann kommt der Geist Gottes und als Zwischenprodukt entsteht die Seele. Dass wir als Menschen drei Dimensionen haben, Geist, Seele und Leib. Und dann sagte Gott, ja, wenn du von dem gewissen Baum isst und so weiter, an dem Tag wirst du sterben. Ist er gar nicht gestorben, sondern hat munter weitergelebt. Ja? Aber die Bibel weiß etwas vom geistlichen Tod, sind geistlich tot, Tod für Gott. Der Geist im Menschen ist in diesem Augenblick gestorben. Die Verbindung zu Gott wurde gekappt. So dass dieser Geist in uns seitdem bloß noch so eine Art Krüppeldasein führt oder eine Art Kadaver in uns ist. Und jetzt haucht Jesus die Jünger neu an, wie Gott die Erdform, und sie werden wiedergeboren. Ihr Geist, ihr Inneres kommt zum Leben, wird erweckt, sagen wir auch. Der Geist wird lebendig. Unser Geist ist die Dimension, die dem Heiligen Geist am nächsten kommt, die ihr entspricht eigentlich. Unser Geist ist das Kommunikationsorgan mit Gott. Es ist dieselbe Dimension. Viele versuchen, ihr Christsein auf der Ebene der Seele zu leben. Das heißt, sie haben irgendwas Frommes nach und versuchen das aus eigener Kraft. Kann man machen. Aber ist nicht das, was Gott uns zugedacht hat, sondern wiedergeboren heißt, es wird mir von Gott geschenkt, dass ich mit ihm in Verbindung bin und dass in mir etwas Neues anfängt zu leben. Und dadurch wohnt Christus jetzt in uns, und zwar durch seinen Geist. Ja, wir hatten das heute früh, er schickt sagen, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch, aber er sprach vom Heiligen Geist, der in uns Wohnung nimmt. Und so werden wir Kinder Gottes. Johannes sagt, alle, die ihn aufnahmen, denen gab Gott die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Die Bibel unterscheidet das, wie oft nicht. Was ist ein Kind? Ein Kind ist etwas, weiß nicht, ob man das noch sagen darf, aber meiner Ansicht nach ist es so, dass ein Kind etwas ist, in dem etwas von den Eltern lebt, das also von Eltern gezeugt und geboren ist. Und dann haben sie etwas von den Eltern, gewisse Erbanlagen und so weiter, in sich. Das macht sie zu Kindern. Ein Kind Gottes ist also demzufolge jemand, in dem etwas von Gott lebt. Der also ein Erbgut, sag ich mal, von Gott in sich hat, aus dem er lebt, was seine Identität auch ausmacht. Und genau das ist der Geist Gottes. Ein Kind Gottes ist jemand, in dem Gottes Geist lebt. Bei der Vorstellungsrunde sagt jemand, dieses Wort, die, welche der Geist Gottes treibt oder führt, die sind Kinder Gottes. Steht es auch, Söhne Gottes, Kinder Gottes. Ja? Der Geist Gottes macht uns zu Kindern Gottes. Das ist biblisch völlig eindeutig, auch logisch. Christus in uns, der Heilige Geist in uns, ein Kind Gottes sein. Und wenn unser Geist so zum Leben gekommen ist, dann gilt zum Beispiel das Pauluswort, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist oder bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, ich habe tief im Herzen noch eine Gewissheit, ich gehöre zu Jesus, ich bin Gottes Kind. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann kann es sein, dass du da nicht genau genug hinhörst, was in dir dieses Zeugnis eigentlich ist. Es kann sein, wir nehmen es nicht wahr oder nicht ernst. Oder du darfst vielleicht noch mal einen Schritt tun, dass du sagst, ich mache das mal fest mit Jesus und ich bitte Gott in mein Leben hinein. Ja, also normalerweise, wenn das sich gesund entwickelt, weil es ein Kind ausgehört zu seinen Eltern und so weiter, die Eltern sehen das auch, der Geist Gottes macht uns zu Kindern Gottes und wir haben die Gewissheit darüber. Und wer Kinder hat oder Enkel, der kann mitunter gewisse Ähnlichkeiten zwischen Kindern und Eltern oder Großeltern feststellen. Soll es geben. Das kann äußerlich sein, das kann auch innerlich sein, das geht bis hin zu gewissen Charakterzügen, dass man tatsächlich merkt, dass da lebt etwas von den Vorfahren, von den Eltern in diesem Kind weiter. Das ist eine eigene Persönlichkeit, aber es hat was von den Eltern übernommen. Und so ist eine wichtige Folge, wenn Jesus in uns wohnt und etwas von Jesu Anlagen, seine Erbanlagen, sein Geist in uns ist, dann wird etwas von der Art, die Jesus so drauf hat, auch in uns sichtbar werden. Dann wird etwas von dem Charakter, den Jesus hat, in uns deutlich werden. Es wird aus unserem Leben hervorleuchten. Es wird sich entwickeln, so wie beim Kind, da manchmal sagen wir es wie die Mutter oder Vater oder Großvater oder sowas. Und in diesem Zusammenhang redet die Bibel von der Frucht des Geistes. Frucht ist etwas, was nicht gleich von heute auf morgen da ist. Wer einen Garten hat oder einen Apfelbaum, weiß das. Ja, das fängt erst ganz klein an und ist erstmal ungenießbar und sauer und so. Und es braucht Zeit zum Reifen und zum Wachsen. Das ist in Ordnung. Da braucht es ein bisschen Geduld, bis die Erdbeeren oder Äpfel endlich reif sind. Und Gott hat auch Geduld mit uns und wir dürfen auch Geduld mit uns und anderen haben. bis diese Frucht reif wird. Was ist Frucht überhaupt? Die ist in der Regel nicht für sich selber da, sondern erstens hat sie Samen, das ist dann vermehrt und andere auch wieder angesteckt werden. Aber sonst ist Frucht was zu essen und etwas, was schmeckt. Also andere sollen an uns Geschmack finden, sage ich jetzt mal. Und das möchte Gott auch. Frucht ist das, wovon andere etwas haben, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Frucht ist das, wie wir uns andere wünschen, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Und Frucht ist das, was Gott von uns erwartet, wonach er uns einmal fragen wird. Es ist eigentlich das entscheidende Kriterium, auch wonach wir fragen müssen, wenn es um Echtheit des Glaubens geht. Jesus sagt man, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich sehe an der Frucht, ob es ein Apfelbaum ist oder eine Hagebutte. Das kriege ich mit. Und er sagt nicht, an ihren Phänomenen oder vom Reden oder sonst was werdet ihr sie erkennen oder an irgendwelchen Kraftwirkungen, die kann es alles geben, aber das ist nicht das Kennzeichen. Daran unterscheide ich es nicht, sondern ich unterscheide es an der Frucht. Worin besteht die Frucht? Ich sagte es schon, dass etwas vom Charakter, den Jesus hat, in uns zum Vorschein kommt. Und davon lesen wir in Galater 5. Wer eine Bibel hat und das findet, kann das mal aufschlagen im Neuen Testament. Galater 5, Vers 22 bis 23. Wir haben erst die Evangelien, dann Apostelgeschichte, Römer, Korinther und dann kommt Galater. 5, 22 bis 23. Das schreibt Paulus in einer Frucht, in der Einzahl, aber in neunfacher Ausführung, wie so eine Traube mit neun Beeren dran. Und das beginnt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das überrascht es nicht besonders, ja, weil das Kennzeichen Gottes auch Liebe ist. Es ist ja tatsächlich die Gottesliebe gemeint vom Urtext her. Diese Liebe reagiert nicht darauf, dass jemand lieb zu ihm kommt, sondern ist eine willentliche Entscheidung, es ist ein unbesiegbares Wohlwollen. Das Beste, das Menschen im Auge haben, egal was er uns antut. Diese Liebe hat Paulus im 1. Korinther 13 näher beschrieben, wie die aussieht, wie die sich entfaltet. Gibt es ein ganzes Kapitel in der Bibel drüber, sehr bekannt eigentlich. Das nächste, was dann gleich kommt, was Paulus nennt, ist Freude. Überrascht vielleicht? Eine Freude, die sich auf Gott gründet. Wer von euch glaubt denn, dass im Himmel Freude ist? Gibt es da jemand, der das glaubt? Kein? Doch ein paar. Ja. Wenn der Heilige Geist zum Himmel kommt und diesen Kontakt zum Himmel hält, weil er Vater ist, dann bringt er etwas von dieser Freude mit, die im Himmel herrscht. Die ist unabhängig von dem, was auf der Erde abgeht. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man ständig mit dem christlichen Dauergrinsen durch die Botanik laufen muss. Das ist die Karikatur dann. Es gibt von allem auch Karikaturen. Es ist vielleicht eher eine stille Freude, die so im Grund der Seele da ist. So eine Grundstimmung oder so. Kann doch mal überschießen, das darf alles sein. Aber sie hat ihren Grund im Himmel und in Gott selber. Und das leuchtet hervor. Auch Jesus konnte sich freuen, konnte im Geist jubeln, selbst wenn außen alles im Bach runterging. Er freute sich im Geist und diese Freude kam von Gott selber. Genauso wie das nächste, was genannt wird, ist Frieden. Dass ich in Übereinstimmung bin mit Gott, mit mir selber und der Umwelt und dass ich da eine innere Heiterkeit habe oder ein geistiges Wohlbefinden, Shalom, geborgen der Liebe Gottes. Auch wieder unabhängig von den Umständen. Es kann sein, es geht außen drunter und drüber und wir wissen aber, Gott ist da, er hat die Dinge in der Hand, ich kann im Frieden bleiben. Die Jünger sind im Sturm, das Boot, es kentert fast und Jesus schläft am Kissen hinten. Er hat Frieden. Lässt sich überhaupt nicht durcheinander bringen von dem ganzen Chaos. Und wenn das jemand lebt, wie kannst du da jetzt noch Frieden haben, obwohl du so beschissen dran bist oder obwohl hier alles im Bach runtergeht oder so, dann wird er fragen, woher hast denn du das? Weil das nicht mehr natürlich erklärbar ist. Es geht also nicht nur um, dass wir von Natur aus friedliche Bürger sind, weil wir uns nicht trauen, mal aufzumotzen. Das ist nicht gemeint. Sondern ein Frieden, der von Gott kommt. Dieser Friede leitet über in Geduld, besser gesagt Langmut, das heißt einen langen Atem haben im Hinblick auf den Menschen, bei den Fehlern anderer nicht ausflippen oder sich rächen, obwohl man das könnte. Vielleicht sogar mit sich selber auch einen langen Atem haben. Bin nicht so schnell, es wird nicht so schnell, aber Gott hat es im Griff. Ich bete immer, Herr, gib mir Geduld, aber sofort, und funktioniert nicht so. Aber ich hoffe, manchmal wächst da mal was. Jesus hatte das mit seinen Jüngern, die ihm ständig verpeilt haben, die verstanden haben, und trotzdem hat er es nicht aufgegeben, sie weggeschickt oder so. Ja? Und Gott hat auch ganz lange Atem mit uns, und da darf etwas auf uns übergehen. Das nächste ist Freundlichkeit, was sehr Wohltuendes. Meint auch nicht nur das ständig Lächeln, sondern da steckt ein Wort dahinter, das meint so viel wie Brauchbarkeit. Eine freundliche Güte, mit der anderen was anfangen können. Umgänglichkeit, Vorzüglichkeit. Und dann Güte, das versteht sich vielleicht von selber. Gerechtigkeit gemildert durch Liebe. Dann steht da Treue, bei manchen Bibelübersetzungen steht Glaube. Das ist dasselbe Wort im Griechischen, deshalb kann man es gleich übersetzen, aber es ist hier natürlich Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit gemeint. Man kann sich auf jemanden verlassen und der steht zu einer Sache und rennt nicht weg, wenn was ist. Sanftmut, auch so ein komisches Wort, dass man sich in Gottes Willen hineinbegibt, dass man bereit ist zu lernen, dass man dafür nicht zu stolz ist, dass man sich etwas sagen lässt. So die Mitte zwischen übertriebenem Zorn und übertriebener Milde. Demut und Bescheidenheit gegenüber Gott und Menschen. Jesus sagt, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Aber kein Softie. Ja, kann doch die Peitsche nehmen und mal ordentlich Tempel aufräumen. Aber trotzdem sanftmütig. Es hat also nichts mit Feigheit oder so zu tun. Sondern, aber ich kann mich messen. Ja. Und dann noch ein Wort, das früher mit Keuschheit übersetzt wurde. Das versteht heute kein Mensch mehr. Praktiziert auch keiner. Fast keiner. Da steht ein Wort im Griechischen, das meint eigentlich in Kraft stehen. Kann noch übersetzen Enthaltsamkeit oder die beste Übersetzung wäre Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Also, dass man sich im Griff hat. Und das ist schwerer als manches andere. Dazu braucht es wirklich Kraft. Ich vergleiche es mal mit einem Pferd. Ein Pferd ist eine wunderbare Sache, solange es das macht, was der Reiter will. Wenn das Pferd mit dem Reiter durchgeht, ist es nicht ganz so günstig. Sexualität ist eine wunderbare Kraft, solange wir sie im Griff haben und beherrschen. Wenn sie mit uns durchgeht, kommen nicht so gute Sachen daraus. Über manche diskutieren wir jetzt im ganzen Land, was daraus kommen kann. Und macht viel kaputt. Frucht des Geistes wäre dort Selbstbeherrschung, dass ich das im Griff habe. Und betrifft auch alles andere. Das kann man an Jesus ablesen, wie das aussieht. Und das sind Eigenschaften, die wir uns bei jedem wünschen. Also mit solchen Menschen zusammen zu sein, ist einfach gut. Ja, es tut gut, baut auf. Und es ist gut, wenn wir selber solche Menschen sind. Oder immer mehr werden. Nochmal, hier ist von Frucht die Rede. Werke des Fleisches ist vorher die Rede, das ist von Plural. Hier ist es eine Frucht, die gleichmäßig ausreifen soll. Das kriegen wir nicht hin, aus eigener Kraft. Könnt ihr versuchen? Was da rauskommt, das sind höchstens fromm lackierte Holzäpfel. Aber wenn du dazu beißt, dann beißt du die Zähne aus. Das wird nicht. Ein Apfelbaum muss sich nicht sonderlich anstrengen, Frucht zu bringen. Der hat den Saft und die Wurzeln alles in sich. Das braucht bis Sonne und Regen und das wird. Und wenn wir mit Gott leben, wenn Gottes Geist in uns tatsächlich Raum hat, dann sind diese Anlagen zu dieser Frucht alle in uns. Die müssen wir nicht selber produzieren. Die sind da. Sie braucht bloß Raum. Dass Gottes Geist in uns Raum hat, dann wird es hervorkommen. Es wird wachsen. Und das möchte gerne Gott sehen, und andere freuen sich, wenn sie das sehen. Und deshalb macht Heiligung, richtig verstanden, eigentlich Freude. Weil das, was im Himmel schon perfekt ist und was Gott längst hat und was er auch in mich hineingelegt hatte, mehr und mehr einfach zur Entfaltung kommt. Nicht ich produziere was. Unser Beitrag dazu wäre, lebt im Geist, geht mit ihm durchs Leben, dann werdet ihr das andere gar nicht machen müssen. Bewegt euch im Heiligen Geist, ihr habt ihn, also lebt auch draus. Und das passiert nicht automatisch, sondern ich kann den Heiligen Geist haben und ich kann ihn auch vernachlässigen. So wie ich einen Ehepartner haben kann, ich kann völlig getrennt von ihm leben oder ihn völlig vernachlässigen. Dann hat das keine Auswirkung, dass ich verheiratet bin. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, ist es immer noch wichtig, dass ich dann mit ihm tatsächlich bewusst lebe und in Gemeinschaft habe und dass er Raum hat und das Sagen hat. Und im Geist leben heißt dann eben in seiner Gegenwart, in seiner Kraft, in seinem Willen leben. Und das können wir, weil dieser Geist in uns ist. Näher geht's gar nicht. Wir müssen das nicht herbeizaubern von irgendwoher, sondern es ist da. Und es darf sich entfalten. Das wäre diese zweite Spalte, wie Ostern, neues Leben, Christus ist in mir, ich bin neu geboren. Das wirkt sich aus, etwas vom Charakter von Jesus wird in mir sichtbar, Frucht des Geistes. Und jetzt gibt es noch eine dritte Dimension und um die geht es eigentlich Pfingsten und eigentlich nur um die.